Ich habe die letzte Woche in Köln verbracht, auf der Jüngerschaftsschule habe ich unterrichtet und da war es ständig grau und regnerisch und neblig. Ich habe nie die Sonne gesehen und war heute Morgen so happy, muss ich sagen, als ich gesehen habe, dass jetzt endlich die Sonne mal wieder scheint. Es ist einfach schön, an so einem schönen Morgen zusammenzukommen. Tja, wie anders ist dieses Jahr verlaufen für uns alle? Ich glaube, das können wir alle bestätigen. Ich dachte eigentlich, dieses Jahr komme ich auf jeden Fall nicht nach Deutschland. Sah überhaupt nicht so aus, als möglich wäre. Und dann fällt meine Mutter die Treppen runter und bricht sich 4 Rippen und verletzt sich ihre Lunge. Das war dann mal kurz auch ziemlich gefährlich. Und dann sagt der Arzt, sie kann auf keinen Fall nach Hause, wenn sie keine 24 Stunden, 7 Tage pro Woche Hilfe hat. Und dann ruft mich meine Schwester an und ich dachte so, das können wir nicht machen. Wir können die nicht ins Altenheim stecken. Die kommt da vielleicht nicht mehr raus mit ihren 84. Und dafür ist sie noch viel zu fit. Und dann haben wir gebetet als Familie und Gott hat uns ganz klar aufs Herzen gelegt, dass wir jetzt in der Verantwortung waren. Und dann habe ich so gedacht, naja, können wir denn überhaupt fliegen? Dürfen wir überhaupt rein? Wie sieht denn die Quarantäne-Sache aus? Das war ja alles so ein bisschen anders Anfang Juli. Und die Türen gingen alle ganz schnell auf. Also es war unglaublich. Wir bekamen die billigsten Meilentickets, die wir jemals gesehen haben. Wir wussten keine Quarantäne machen, weil Hawaii kein Risikogebiet war. Und an dem Tag, an dem meine Mutter eigentlich heimkommen sollte, kam ich in Deutschland an. Also dieses Timing war unglaublich. Und ich rief dann noch kurz davor bei Jürgen mit einer Mission an, weil die mich angestellt haben hier in Deutschland und habe denen gesagt, hey, ich bin frei unterwegs, ich komme nach Deutschland, das muss ich denen immer mitteilen. Und dann fragt er mich so, wann kommst du? Dann sage ich, am Montag. Welchen Montag? Sage ich, ja, der nächste. Es war schon Freitag. Und dann sagt sie, sag mal, weißt du, dass dein Entsendungsantrag oder Vertrag nach Amerika ausläuft? Sage ich, nee, weiß ich nicht. Dann sagt sie, der ist am Dienstag abgelaufen. Und dann sage ich, und was heißt das? Dann sagt die, na, wenn du kommst, erstmal gar nichts. Komm jetzt einfach mal. Und dann kam die Mama nicht heim am Montag, nämlich am Dienstag nach Altensteig gefahren, habe gesagt, was ist denn jetzt eigentlich los? Und ihr wisst es ja, normalerweise kommen Missionare nach 5 Jahren zurück auf einen Heimaturlaub. Und das machen die wegen, weil das unsere Regierung fordert. Das sind die Sozialleistungen, die da dranhängen. Und ich habe da jedes Jahr eine Verlängerung gekriegt. Ich muss da immer was schreiben. Mein Mann hat eine leitende Position, bla bla bla. Ich kann da nicht einfach weg. Und jedes Jahr haben sie mir es gegeben. Und jedes Jahr haben sie gesagt, nächstes Jahr nicht mehr. Und jedes Jahr habe ich gedacht, naja, mein Gott ist größer. Und jedes Jahr habe ich das wieder gekriegt. Und dieses Jahr haben sie gesagt, nee, also jetzt geht es wirklich nicht mehr. Dann habe ich gefragt, was heißt das? Naja, haben sie gesagt, ein Jahr außerhalb Amerikas. Also außerhalb meines Umfeldes, meines Heims, meiner Arbeit, meiner Beziehungen. Oder ich kann mich selbstständig machen und diese ganzen sozialen Leistungen selber tragen. Oder ich kann mich an einer Para-Organisation anschließen, die mich dann für Projekte anstellt. Aber da ist überhaupt nicht gegeben, was es da noch gibt oder was es dann nicht mehr gibt. Und dann stand ich da mit all dem anderen Zeug, das ja auch noch lief. Ich bin mit meinem Koffer mit Sommerklamotten von Hawaii weg. Mit 2 unserer Kinder und dachte mir, jetzt bin ich halt mal ein bisschen da, bis das wieder geht. Es hieß gleich 2 bis 3 Monate. Also der Arzt hat gemeint, wahrscheinlich 3 in diesem Alter. Und darauf habe ich mich eingestellt. Und dann wurde mir so der Teppich unter den Füßen weggezogen. Und dann saß ich da wochenlang am Bett meiner Mutter. Man sah nichts. Also die hat ganz, ganz starke Schmerzen gehabt, aber man sah keine Heilung. 4 Wochen war mal gar nichts zu sehen. Und ich habe mich so gefragt, wird das auch mal wieder anders? So von 150% runter auf nichts, das war echt schwer. Da kommen dann so Fragen hoch, wer bin ich eigentlich ohne das ganze WIOM-Zeug, ohne die ganze Jugend mit einer Missionssache? Und was mache ich denn hier? Und wie verantworte ich denn hier, dass ich hier nur sitze? Also so richtig tiefe Fragen kamen da in mir hoch und ich habe plötzlich gemerkt, naja, so ein Debriefing wäre vielleicht auch nicht schlecht nach all den Jahren Jugend mit einer Mission. Ich bin jetzt 23 Jahre mit dabei, 17 Jahre davon in Kona, Hawaii und seit 3 Jahren jetzt Leiter von diesem Zentrum, das sich auch sehr verändert hat. Denn wir mussten 900 irgendwie für Leute heimschicken, weil auf unserer Insel gibt es nur 21 Intensivstationsbetten und die können wir nicht mit Jugend mit einer Mission füllen. Und wir mussten da unsere sämtlichen Einsätze, also die Leute, die in Einsatz waren, müssen wir alle anrufen und sagen, ihr müsst heim, ihr dürft nicht mehr hierher kommen, ihr müsst von eurem Einsatz direkt nach Hause. Die Nächsten, die kommen wollten, mussten wir anrufen und sagen, ihr könnt erst im Mai kommen. Da war ja so, dachte ja, ein Monat und dann ist alles wieder gut. Und dann war das halt einfach auch nicht so. Und dann mussten wir sie noch in Juni vertrösten und dann in Juli. Und dann haben wir gesagt, naja, machen wir mal September. Und jetzt kamen vor zwei Wochen 300, ich glaube 67 neue Studenten, die erst mal 14 Tage in Vollquarantäne mussten. Das ist auch ein logistisches Nightmare, sagt man bei uns, oder ein Albtraum. Die müssen da unterschreiben, dass sie nicht raus dürfen, 14 Tage, nur im Zimmer. Natürlich hatten wir auch welche, die kamen positiv. Wir mussten jetzt letzte Woche über 600 Leute testen, alle Kinder, alle, die bei uns auf dem Campus sind, Vollquarantäne für jeden erstmal. Und trotzdem muss es irgendwie weitergehen. Wenn wir zu sehr uns auf das Alte ausrichten, dann stagnieren wir, weil es wird wahrscheinlich nie mehr so, wie es war. Wir müssen ein neues Normal finden. Wenn wir nur in die Zukunft schauen, dann wissen wir nicht, was kommt und dann macht sich die Angst breit. Und eigentlich haben wir nur das Heute. Das Heute, das alles, was wir haben. Und Jesus fordert uns ja heraus, dass wir uns auf das Heute konzentrieren sollen. Sorgt euch nicht um den morgigen Tag. Und diesen Vers, den kennen wir eigentlich alle, aber irgendwie, den zu leben ist viel schwieriger, als ihn zu kennen. Und ich habe mir so in der letzten Woche habe ich so überlegt, wie fing eigentlich dieses Jahr an? Oh ja, wir können die Fenster vielleicht wieder zumachen, es soll ja keiner hier erfrieren. Aber einschlafen ja auch nicht, also von dem her war es jetzt gut. Also letzte Woche habe ich mir so überlegt, wie fingen wir eigentlich dieses Jahr da an? Wir hatten ganz große Hoffnungen in Jugend mit einer Mission. Lauren Cunningham, unser Gründer, ist jetzt 85, immer noch sehr aktiv. Der redet schon seit Jahren über das Jahr 2020. Ein Jahr der Durchbrüche. Und wir haben uns sehr viel drauf ausgerichtet, die Bibel in alle Sprachen der Welt zu übersetzen. Wir sind da mit Wycliffe und anderen Organisationen voll mit dabei. Und da waren wir also drauf und dran zu sagen, 2020, ein Geschenk Jesu an Weihnachten, das in jeder Sprache wenigstens ein Vers übersetzt wurde. Also vielleicht ein Vers, dass Jesus uns liebt. Und wir hatten große Stadien-Events geplant. The Send heißt es, wo wir Tausende, Zehntausende von Menschen in die Nachfolge rufen wollten. Das war alles schon geplant, die Stadien waren gebucht, riesige Events und plötzlich kommt dieser kleine Virus und legt alles lahm. Und dann habe ich mich erinnert, dass viele Dinge, viele große Durchbrüche in der Geschichte mit ganz kleinen Dingen anfingen. Als Jesus geboren wurde, waren kaum irgendwelche Leute dabei. Es waren ein paar Hirten, die in der Nacht es erfuhren und dann gingen sie in den Stall und da war noch eine Familie. Und keiner hat gewusst oder gemerkt, dass wirklich was ganz Entscheidendes, der größte Durchbruch der Geschichte am Passieren war. Es brauchte noch 3 Jahrzehnte, bis die ersten Leute wahrnahmen, dass da was ganz Besonderes, Einzigartiges passiert war. Also am 31. Oktober 1517 Martin Luther so ein paar Thesen eine unscheinbare Kirche gehauen hat. In einer kleinen Stadt in Deutschland wusste keiner, dass dieser kleine Akt, dieses kleine Ding die ganze Welt verändern wird und dass die Reformation wirklich jeden in dieser Welt irgendwie betrifft. 1956 hat ein Mann, da war ein junger Mann noch, eine Vision von Wellen, die Strände der Welt berühren und die plötzlich so hoch werden, dass sie die ganzen Länder überfluten und aus diesen Wellen wurden junge Menschen. Und dieser Mann war Lauren Cunningham und keiner kannte Lauren Cunningham. Niemand, da gab es noch gar eine Jugend mit einer Mission. Es gab ein paar, die lachten über so ein paar junge Leute, die sagten, wir können in Mission auch kurzzeitig, auch als junge Menschen, auch ohne 10-jährige Missionsausbildung. Und jeder lachte. Keiner hat es wahrgenommen. Und inzwischen waren über 5 Millionen Leute, sind irgendwie durch Jugend mit einer Mission gewandert. Also Durchbrüche fangen oft mit ganz unscheinbaren Dingen an. Man merkt es vielleicht gar nicht, aber wir spüren alle, dass irgendwas ganz Besonderes passiert in unseren Tagen. Wir sehen die Auswirkungen noch nicht, wir sehen diese hoffentlich weltweite Erweckung, die kommen soll, wir sehen sie noch nicht, aber wir spüren, dass irgendwas ganz tief passiert. Gott macht Dinge im Verborgenen. Und wir können jetzt einfach nur auf das Heute schauen und dann kann man auch ganz schnell mal hoffnungslos werden oder deprimiert oder vielleicht auch depressiv. Wir müssen unsere Augen auf den Himmel ausrichten, immer wieder neu, um auch zu erkennen, was Gott wirklich tut. Um vielleicht auch diese Anfänge zu spüren, zu erleben, mitzubekommen. Ich bin davon tief überzeugt, dass Gott ganz tief was macht, ein Fundament legt für das, was kommt. Und keiner weiß, wann es kommt und wie es kommt, aber er bereitet uns vor. Und diese geistlichen Aufbrüche, die fingen immer mit ganz kleinen Dingen an. Und Gott fordert uns heraus, es wahrzunehmen. Johannes 10, Vers 10 sagt, ich bin gekommen, dass sie das Leben in Fülle haben. Also jetzt geht in diesen Tagen nicht darum, das irgendwie auszuhalten oder abzuwarten, dass es irgendwann wieder normal wird. Es geht darum, diese Tage auch erfüllt zu erleben. Nicht die Zeit zu vergeuden und zu hoffen auf das Neue, sondern mit Gott erfüllt zu leben. Und ich habe mir Gedanken gemacht, was sind denn so Dinge, die uns hilfreich leben lassen? Die uns den Alltag mit allen Herausforderungen in der Gegenwart Gottes leben lassen. Und da sind mir drei Dinge bewusst worden, wo ich so reflektiert habe, was sind so drei Dinge, die mir helfen in diesen Tagen? Und da habe ich Nummer eins empfunden, das Hören hilft. Das zweite ist, das Verweilen in Gott hilft. Und das dritte ist, das Vertrauen. Und ich möchte uns kurz in diese drei Dinge mit hineinnehmen. Also dieses Hören. Es gibt ja sehr, sehr viele Stimmen in unseren Tagen, die sehr, sehr laut sind. Die Frage ist, auf welche Stimme hören wir in unserer Zeit? Auf die lautesten, auf die der sozialen Medien, auf die der Politiker oder der Ärzte, auf die Weltuntergangs- oder Verschwörungstheorien, auf wen hören wir? Oder hören wir vielleicht auch auf die Stimme Gottes? Nehmen wir uns Zeit in unserem doch schon wieder ganz fleißigen und Alltag, der voll ist, nehmen wir uns da Zeit, auf Gottes Stimme zu hören. Jesus sagt in Johannes 10, meine Schafe hören meine Stimme. Und ich kenne sie und sie folgen mir. Und wenn man die Bibel anguckt, die ist voll mit Geschichten, wo Menschen Gott hören. Das am meisten benutzte Verb in Bezug zu Gott ist, dass Gott spricht, dass Gott redet, dass Gott kommuniziert. Und wenn er von sich selber sagt, dass er der gleiche ist, gestern, heute und morgen, dann redet er auch noch heute. Und ich habe jetzt mal eine Geschichte rausgesucht, wo Gott redet. Das ist im 2. Mose 3 und 4. Das ist eigentlich eine bekannte Geschichte. Der Mose hütet die Schafe von seinem Schwiegervater Jethro. Ein ganz langweiliger Job, nehme ich jetzt mal an. Du bist da allein mit so ein paar dummen Tieren. Ich war da, wo er war, am Berg Horeb. Da ist es ganz heiß am Tag und ganz kalt in der Nacht. Und es ist ein langweiliger Job und eines Tages brennt ein Busch. Und das war wahrscheinlich nichts Außergewöhnliches, weil da ist es ja immer wieder heiß. Das Interessante an dem Busch war, dass er brennt, aber irgendwie nicht verzehrt wird. Also er verändert sich nicht. Und der Mose sieht es und es muss ein bisschen ein abenteuerlustiger Typ gewesen sein, weil er sagt sich, hey, da gehe ich mal hin und schaue mir, was da passiert. Und da geht er hin und da steht dann in Vers 4, in 2. Mose 3, Vers 4, als aber der Herr sah, dass er hinzutrat, um zu schauen, rief ihn Gott mitten aus dem Dornbusch zu und sprach, Mose, Mose. Er antwortete, hier bin ich. Dachte ich, das ist eigentlich eine tolle Antwort. Also wenn mir zu mir ein Dornbusch reden würde, weiß ich jetzt nicht, ob ich so antworten würde. Und da sprach Gott zu ihm, tritt nicht näher heran, zieh deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Ort, wo du stehst, ist heiliges Land. Und er sprach, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Da verbarg Mose sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Er hat eine Begegnung mit Gott und es ist eigentlich ganz klar aus dieser Beschreibung, dass er diese Stimme nicht kannte. Er war erstmal ganz mutig und dann, als er bemerkte, wer da zu ihm redet, hat er sein Gesicht verborgen, hat sich versteckt, er hatte Angst. Und dann kriegt er einen ganz klaren Auftrag. So geh nun hin, denn ich will dich zu dem Pharao senden, damit du mein Volk, die Kinder Israels, aus Ägypten führst. Wow, eine klare Stimme. Es geht um einen klaren Auftrag. Und der Mose, der ist so ein bisschen wie ich, bestimmt wie manche von euch, ich mag den. Mose aber sprach zu Gott, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen und dass ich die Kinder Israels aus Ägypten führen sollte? Eine gute Antwort, denke ich da. Also so ein wahnsinniger Auftrag zu den mächtigsten Herrscher der Zeit und Mose hat da seine Bedenken. Und Gott spricht wieder zu ihm und sagt, ich will mit dir sein und dies soll dir das Zeichen sein, dass ich dich gesandt habe. Wenn du das Volk aus Ägypten geführt hast, werdet ihr an diesem Berg Gott dienen. Gott sprach und gibt dem Mose einen ganz klaren Auftrag. Eine ganz tolle Geschichte, die eigentlich uns nicht viel zum Überlegen bringen sollte. Also da gibt es nicht viele Dinge, wo man da nachfragen muss. Und dann gucken wir uns den Noah an, den Jesaja, den David, Abraham, Paulus, also viele, viele Leute in der Bibel reden mit Gott. Und Gott redet durch Träume, durch Engel, durch Propheten und sogar durch einen Esel beim Bilam. Also das hätte mich also wirklich schockiert. Also ich denke, wenn so ein dummes Tier wie ein Esel plötzlich sich umdreht und zu mir reden würde, also da weiß ich nicht, was ich tun würde, wie ich da reagieren würde. Aber Gott redet auf ganz unterschiedliche Weise. Er redet durch die Schöpfung, sagt der Römerbrief, durch sein Wort, das wir heute haben, das haben sie damals noch nicht gehabt. Er redet durch Umstände. Plötzlich passieren gewisse Dinge und wir merken, oh, macht da Gott was? Er redet durch erhörte Gebete. Und es ist gar nicht schwer, die Stimme Gottes zu hören. Das ist die erste Lehre, die ich hörte in Jugend mit einer Mission und das ist immer noch die Lehre, die mein Leben am meisten verändert hat. Die Aufforderung, an einen stillen Ort zu gehen, wo man einfach mal seine Ruhe hat, wo das Handy nicht klingelt und wo nicht ein Kind reinrennt und irgendwas losgeht, einen stillen Ort. Das kann in der Natur sein, das kann irgendwo daheim sein. Man sucht sich einen stillen Ort. Und dann prüft man sein Herz. Gibt es Sünde, Herr? Gibt es irgendwas in meinem Herzen, wo ich erst mich reinigen muss davon? Muss ich kurz jemanden anrufen? Muss ich kurz um Vergebung bitten? Einfach kurz das Herz checken. Und dann die eigene Stimme zum Schweigen zu bringen. Das ist ganz einfach. Man betet einfach, Herr, ich entscheide mich jetzt, nicht auf meine eigene Stimme zu hören. Nicht auf meinen Verstand zu hören, nicht auf meine Erfahrungen zu schauen, sondern ich entscheide mich, auf dich zu hören. Und dann ist der zweite Schritt, die Stimme des Teufels zum Schweigen zu bringen. Ich rede einfach da ganz den Teufel an und sage, Teufel, ich entscheide mich nicht auf dich zu hören. Du bist ein Lügner von Anfang an und ich entscheide mich nicht auf dich zu hören. Du hast keine Macht zu mir zu reden. Und dann öffne ich mich für den Heiligen Geist und sage, Heiliger Geist, jetzt red du zu mir. Ich möchte so gerne die Stimme Gottes hören. Ich möchte so gerne Wegweisung haben. Ich möchte so gerne eine Lösung für das Problem haben. Ich möchte so gerne eine Antwort auf eine Frage haben. Und dann ist man einfach mal stille. Und die ersten Gedanken, die dann kommen, die sind zum allergrößten Teil Gedanken Gottes. Es ist nur einmal in meinem Leben gewesen, dass ich eine hörbare Stimme gehört habe. Normalerweise sind es einfach Gedanken, die da in mein Gehirn kommen. Manchmal staune ich dann und denke, wow, an die Person habe ich ja schon so lange nicht mehr gedacht. Oder ich denke was und denke, wow, wo kommt denn das her? So intelligent bin ich doch gar nicht, dass ich sowas denken könnte. Und da muss ich dann immer aufpassen, weil ich mag, jetzt redet Gott. Und dann darf man einfach mal einen Zettel nehmen und einfach mal mitschreiben, was höre ich denn? Ohne, dass man das durchs Gehirn filtert, durch den Verstand filtert und dann gleich wieder anfängt zu argumentieren. Und dann einfach mal aufschreiben, was kommt denn dann, wenn ich so zuhöre? Jede Beziehung braucht das Gespräch. Und zwar nicht nur das einseitige Gespräch, sondern das beidseitige Gespräch. Wir sind ja viel mehr trainiert darin, Gott was zu sagen, für den ganzen Katalog zu reden und viel weniger trainiert, auch mal zu hören. Und heute Morgen möchte ich euch einfach herausfordern, euch ermutigen, mal sich diese Zeit zu nehmen, Gott zu hören. Und das ist ein Wagnis, weil man weiß ja nicht, was man hört. Vielleicht spielt da eine Angst auch mit rein. Vielleicht will man Gott ja gar nicht so nahe kommen. Es ist ja was ganz Persönliches. Es ist viel einfacher, in der Distanz mit ihm zu leben. Aber Gott lädt uns ein und er wünscht sich eine ganz persönliche Beziehung zu jedem von uns. Es gibt nichts zu verlieren. Probiert's doch einfach mal aus. Ganz einfach. Das zweite ist das Verweilen. Und es kam in mein Leben, ohne dass ich das irgendwie bewusst wollte. Wir sahen, wie der Virus von Asien nach Europa kommt. Wir sahen, wie ihr alle reagiert. Dann kam's nach New York. Das war ja ein Drama. Da haben wir das gesehen und wir wussten, es kommt auch zu uns. Es geht überall hin. Und ganz ehrlich, ich war völlig naiv, dachte mir, 3 Wochen Urlaub. 3 Wochen die Kinder nicht in die Schule und zum Sport und zum Hula fahren müssen. 3 Wochen sich nicht anziehen zu müssen und Teams zu leiten und Entscheidungen zu treffen. Ich dachte mir, Urlaub. Es kommt ein unerwarteter Urlaub auf mich zu. Und ich war da so naiv und habe zu Gott gesagt, Herr, was soll ich denn in dieser Zeit machen? Was hast du denn für die, in dieser Zeit für mich vor? Und Gott redet zu mir und sagt einmal, ich soll einen Schwerpunkt aufs Wort Gottes legen. Und das zweite war, verweile in mir. In Englisch ist es ein wunderschönes Wort, abide. Verweile, bleibe in mir. Und ich wusste sofort, was er da wollte. Also es war mir klar, das Verweilen war was, wo es nicht darum ging, dass ich jetzt Anbetungslieder singe oder Anbetungsmusik laufen lasse, dass ich in der Bibel lese oder dass ich einen Katalog von Gebetsanliegen runterbete. Ich wusste sofort, es war was, wo ich einfach mal vor Gott sein sollte. Etwas, was ich so gut wie nie mache. Jetzt war das aber so, dass am Tag von diesem Lockdown wir eine Familie mit 4 Kindern bei uns aufgenommen haben. Also unser Haus hat schon eine schöne Größe, aber so groß ist es nicht, dass man plötzlich noch 6 mehr Leute im Haus hat. Und es gab wirklich keinen Ort, wo ich mal alleine sein konnte. Nicht mal die Toilette. Also ich habe geguckt im Garten, ob ich irgendwo mich verstecken kann. Es gab keinen Ort. Und ich wusste wirklich nicht, wie kann ich denn das verwirklichen? Und da kam dann Gott ins Spiel. Der hat mich plötzlich jede Nacht zwischen 2 und 3 geweckt. Ich bin eigentlich ein okay Schläfer. Also ich wache nicht normalerweise regelmäßig auf. Aber ich wachte plötzlich jede Nacht auf. Und ich war so wach, dass ich erschrocken bin, weil ich wusste, Gott hat mich geweckt. Und dann bin ich auf Zehenspitzen zu uns ins Wohnzimmer, habe kein Licht angemacht und setzte mich dahin. Und da saß ich dann in der ersten Nacht und dachte mir, so und was jetzt? Wie mache ich denn das? Wie liebe ich jemanden, den ich nicht umarmen kann? Dem ich nicht ständig sagen soll, wie toll ich ihn finde oder wer er für mich ist, sondern den ich einfach mal in der Gegenwart lieben soll. Hey, ich kann euch sagen, das war schwer. Ich habe sowas noch nie gemacht und ich kam echt an meine Grenzen. Ich bin dann einmal wieder eingeschlafen. Das war natürlich besonders schwierig dann für mich, als ich wieder aufwachte und gemerkt habe, Mann, hey, toll, ich kann ja nicht mal in seiner Gegenwart das aushalten. Ich schlafe das sogar ein. Und dann ist was passiert, es ging über 4 Monate hinweg, dass Gott mir zu meiner großen Verwunderung plötzlich Sünden aufzeigt hat. Verletzungen aufzeigt hat. Es ging immer nur jeden Tag 3 Monate lang, also ich habe das länger gemacht wie 3 Monate, aber für 3 Monate ging es immer nur um Vergebung. Ich musste den Menschen vergeben oder ich musste um Vergebung bitten. Und es waren, mal auf ganz schön Schwäbisch gesagt, es waren 14. Das waren kleine Dinge, die schiebt man so schön unter den Teppich runter. Ich habe gesagt, aber Herr, das ist jetzt wohl nicht dein Ernst. Also, das ist schon längst vergessen, jetzt das nochmal aufzuwühlen, das macht viel mehr Probleme. Und Gott hat mich vor die Herausforderung gestellt, mein Leben nochmal anzuschauen, Vergebung auszusprechen, Vergebung zu empfangen. Und jede Nacht kam da eine Sache hoch. Es war unglaublich. Und ich habe gemerkt, ich reflektiere ja gar nicht in meinem Leben. Und dieses Verweilen hat mich, würde ich jetzt mal sagen, wenn man das, also Gott ist ja überall tiefer, weiter, höher, näher, weiß ich nicht, aber es hat mich irgendwie mehr verwurzelt. Es hat mich nochmal in eine tiefere Tiefe zu ihm gebracht, die mich näher zu ihm geführt hat. Und die ist bis zu dem heutigen Tag echt herausfordernd. Weil es ist so viel einfacher, mit dem Programm vor ihm zu kommen, irgendwelche Dinge zu tun, als einfach mal nur zu verweilen. Und ich habe gemerkt, wie das mich in dem Sturm von diesem Coronavirus immer wieder auf dem Kurs bleiben hat lassen. Ich habe mich gefühlt wie so ein Schiff, das immer wieder vom Wind hin und her geschoben wird. Und dieses Verweilen hat mir geholfen, dass ich meinen Kurs halte, dass ich mit meinen Augen auf Gott schaue. Es war eine Reise und es ist eine Reise ins Unbekannte, in die Tiefe Gottes. Und wieder möchte ich euch heute Morgen ermutigen, probiert es doch mal aus. Ihr habt nichts zu verlieren. Das kann bei euch ganz anders aussehen, dieses Verweilen. Ich glaube nicht, dass es da irgend so einen Plan gibt, wie das am besten funktioniert. Einfach mal vor Gott zu sitzen oder zu sein ohne Programm. Und das Dritte, Vertrauen. So vieles ist so anders geworden. Und eigentlich gibt es nichts, was uns wirklich Richtung in die Zukunft zeigt. Und trotzdem müssen wir Entscheidungen treffen und Pläne schmieden, aber halt mit offenen Händen. So empfinde ich das gerade. Ich kann gerade für ein Jahr nicht in die, nach Amerika zurück. Letzten Sonntag habe ich meine Familie zum Teil, oder war zu klein, aber zum Teil auf der Flughafen nach Frankfurt gefahren. Und ich musste Tschüss sagen, ohne zu wissen, wann sehe ich sie denn wieder. Und dann bin ich da nach Köln hochgefahren mit einem bangenden Herzen. Also es war mir nicht leicht ums Herz, das muss ich jetzt einfach mal sagen. Auch als Mutter. Und dann kam ich da an und am Abend saß ich dann nur an meinen E-Mails und plötzlich war dann E-Mail da von Neuseeland, von der Regierung von Neuseeland. Wir haben versucht und wir versuchen ein Visum für mich zu kriegen, weil der Vater von Paul ganz neu mit Alzheimer diagnostiziert wurde. Und die haben uns gesagt, wenn er den noch erleben wollt, wenn er wollt, dass er euch noch kennt, dann müsst ihr eigentlich jetzt kommen. Und so haben wir einfach mal gesagt, Herr, wir gehen jetzt einfach mal durch offene Türen, jetzt gucken wir einfach mal, ob das klappt. Und an dem Abend schreibt mir die Visumzentrale, dass ich, oder die Visumstelle, dass ich ein Visum nach Neuseeland habe. Also ich musste erst aufs Wasser gehen, vertrauen, die Kinder und meinen Mann loslassen, um dann zu sehen, dass das Wasser mich hält. Vertrauen ist ein Wort für unsere Zeit. Und ich glaube, in all den Herausforderungen ist dieses Coronavirus eine riesige Chance für uns Christen. Also wir sind ja auch die, die immer wieder wanken. Wir sind ja auch die, ich sage jetzt nicht, ihr müsst einen übernatürlichen Glauben haben in diesen Tagen. Aber eigentlich müsste unser Glaube uns mehr verankern. Also wir müssten eigentlich Leute sein, die uns nicht so umherwirfen lassen und wo nicht so ängstlich sind und wo nicht jede Theorie über die Endzeit da glauben, sondern die einfach auch mal sich vertrauensvoll auf Jesus stellen. Ihr müsst nicht alle Antworten haben, alle Antworten dieser Zeit haben, aber ihr müsst wissen, auf welchem Fundament ihr steht. Und da einfach auch in euren Alltag hinein Hoffnung verbreiten. Einfach mal von dem weiter zu sagen, was euch denn in diesen Tagen auch hält. Viele, viele Leute haben enorme Beziehungskrisen, die sind mit dem Tod irgendwie konfrontiert worden in einer ganz neuen Art und Weise, wo plötzlich alles nimmer hält, wo das Geld eben nimmer den Unterschied macht, wo wir alle im gleichen Boot sitzen, wo das Geld uns auch nicht daran hindert, diesen Virus zu kriegen. Und die Leute haben Fragen. Und wir haben Antworten. Und darauf zu vertrauen, dass wenn wir den Mund aufmachen, dass Gott uns die Worte in den Mund legt. Das hat uns nämlich verheißen. Und dass wir uns nicht von den Geschehnissen beeinflussen lassen, sondern von Jesus, dass wir da beeindruckt sind. Und wieder, probiert es aus. Betet um Begegnungen mit Menschen, die Fragen haben, die vielleicht auch verzweifelt sind, die hoffnungslos sind. Und sucht nach Möglichkeiten, von diesem Jesus weiter zu erzählen. Vertraut darauf, dass wenn er euch eine Tür öffnet, dass ihr da auch was Mächtiges bewegen könnt. Kleine Durchbrüche, kommen wir mal wieder an den Anfang zurück, fangen mit kleinen Schritten an. Und wenn wir alle kleinen Schritte wagen, dann kommt es plötzlich zum Durchbruch, das glaube ich. Das zweite Wort, das Gott zu mir gesagt hat, das eine war das Verweilen, das zweite war die Bibel. Und ich habe mich wieder an mein Word by Heart erinnert. Also ich habe mal das Lukas-Evangelium auswendig gelernt, habe es da nicht wirklich angewendet, also nicht so oft, dass ich vieles wieder vergessen habe oder zumindest ist es da hinten irgendwo in meinem Hirn. Und ich habe jetzt in dieser Zeit, wo ich genagelt war, einfach diese Sachen wieder rausgeholt und habe da nochmal manches aufgefrischt. Und da ist ein Bibelabschnitt mir ins Auge gestoßen oder gefallen für diese Zeit und den möchte ich euch jetzt weitergeben. Da rief einer aus der Menge, Meister, sag doch meinem Bruder, dass er das väterliche Erbe mit mir teilen soll. Aber Jesus erwiderte, wer hat mich denn zum Richter über euch gesetzt, um in solchen Dingen zu entscheiden? Und er fuhr fort und sagte, nehmt euch in Acht, begehrt nicht das, was ihr nicht habt, denn das wahre Leben kann nicht an dem gemessen werden, was wir besitzen. Und er erzählte ihnen folgendes Gleichnis. Ein reicher Mann hatte einen großen Hof mit vielen Äckern, die eine reiche Ernte einbrachten. So viel, dass seine Scheunen die Erträge nicht fassen konnten. Da sagte er zu sich, ich weiß, was ich machen werde. Ich werde meine Scheunen abbrechen und größere bauen. Auf diese Weise kann ich alle meine Erträge auf Jahre lagern. Und dann werde ich mich zurücklehnen und mir sagen, mein Freund, du hast für Jahre genug eingelagert. Genieße dein Leben. Iss, trink und sei fröhlich. Aber Gott sagt zu ihm, wie dumm von dir. Noch heute Nacht wirst du sterben. Und wer soll denn das alles bekommen? Ihr seht, wie dumm es ist, sich auf der Welt Reichtümer anzuhäufen, ohne nach den wahren Reichtümern des Himmels zu fragen. Und er wandte sich an seine Jünger und sagte, deshalb sage ich euch, macht euch keine Gedanken über Alltägliches, was ihr essen oder anziehen werdet. Euer Leib ist weit mehr als Nahrung und Kleidung. Seht doch die Vögel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie bauen sich keine Vorratshäuser, denn Gott versorgt sie. Und ihr seid ihm doch weit wichtiger als irgendwelche Vögel. Kann denn all euer Sorgen, euer Leben auch nur um einen einzigen Augenblick verlängern? Natürlich nicht. Und wenn euer Sorgen schon in so kleinen Dingen nichts bewegt, warum sorgt ihr euch dann um größere Dinge? Seht die Lilien an, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht und nähen sich keine Kleider. Und dennoch war Salomon in all seiner Pracht nicht so schön gekleidet wie eine von ihnen. Wenn denn Gott die Blumen, die heute blühen und morgen verwelken, so wunderbar versorgt, wird er da nicht viel mehr für euch sorgen? Euer Glaube ist so klein. Macht euch keine Gedanken, ob ihr genug zu essen oder anzuziehen habt. Macht euch keine Gedanken darüber. Diese Dinge beherrschen das Denken der meisten Menschen. Doch euer Vater weiß, was ihr braucht. Er wird euch jeden Tag alles Nötige geben, wenn das Reich Gottes für euch das Wichtigste ist. Habt also keine Angst, kleine Herde, denn es macht eurem Vater große Freude, euch das Reich Gottes zu schenken. Verkauft, was ihr habt, und gebt's den Bedürftigen. Auf diese Weise sammelt ihr euch Schätze im Himmel. Und die Geldbörsen des Himmels haben keine Löcher. Kein Dieb kann sie stehlen und keine Motte sie zerfressen. Denn wo euer Reichtum ist, da wird euch euer Schatz sein. Denn wo euer Reichtum ist, da wird auch euer Schatz sein. Jesus fordert uns heraus, Schätze im Himmel zu sammeln. Schätze, die bleiben für die Ewigkeit. Ich habe jetzt gedacht, ich möchte uns gerne eine Minute der Stille geben. Und ich möchte euch herausfordern, eines dieser drei Dinge zu überlegen. Was möchtet ihr denn gern in der nächsten Woche in eurem Alltag umsetzen? Soll es das Hören sein, auf Gottes Stimme hören, einfach mal wieder neu oder vielleicht auch zum ersten Mal oder vielleicht intensiver auf diese Stimme Gottes zu hören? Oder das Verweilen, wollt ihr das mal wagen, vor Gott zu sein ohne Programm, einfach ihn mal zu lieben für das, was er ist? Oder das Dritte, wieder ganz neu sich zu entscheiden, zu vertrauen und in diesem Vertrauen auf Menschen zuzugehen. Zu erwarten, dass Gott euch Möglichkeiten gibt, von ihm weiterzuerzählen. Drei ganz einfache Dinge. Hören, verweilen, vertrauen. Gott möchte euch was aufs Herz legen, mit dem ihr hier nach Hause gehen könnt, in die neue Woche. Vielleicht in den neuen, mehr wie eine Woche, vielleicht in einen Monat, vielleicht auch für längere Zeit. Und ich möchte uns einfach diese Möglichkeit geben, kurz zu fragen, kurz zu hören, kurz zu entscheiden und eine Entscheidung zu treffen. Was möchte ich denn machen? Damit diese Predigt, dieser Gottesdienst heute Morgen auch Kreise zieht in eurem Leben. Okay, lasst uns kurz einen Moment der Stille haben vor Gott. Dass wir dich erfahren dürfen, dass du ein Gott bist, der nicht nur distanziert mit uns unterwegs ist, sondern der ganz persönlich uns begegnen möchte. Herr, du siehst jedes einzelne Herz und du hast jedes Gebet gehört oder vielleicht jede Gedanken gelesen von jedem, der hier sitzt, welche Sache er gern umsetzen möchte in dieser kommenden Woche. Herr, ich bete um deine Gnade. Ich bete um deinen Mut. Ich segne euch mit offenen Türen, um mit Mut durch diese offenen Türen zu gehen. Ich segne euch mit Mut, Neues zu wagen und Früchte zu ernten. Und wir danken dir, Herr, dass du uns zusagst, dass du mit uns gehst und dass du unsere Kraft bist, dass du uns die Worte in den Mund legst. Und so danken wir dir, Herr, für deinen Zuspruch über uns allen, dass dein guter Segen mit uns geht. Wir preisen dich und loben dich. Und ich möchte auch einfach noch einen Segen aussprechen über diese Gemeinde, über all den Herausforderungen dieser Gemeinde, über all den Dingen, die brach liegen und die vielleicht nochmal neu angeguckt werden müssen. Herr, danke, dass du der bist, der der Fels ist in der Brandung, dass du der bist, der mitgeht und der Hoffnung und Zukunft schenkt. Da kommt dieser Vers sehr, die Gedanken, die ich über euch habe, Gedanken, dass ihr wachsen könnt und reifen könnt, Gedanken des der Zukunft und des Friedens. Und das spreche ich über euch aus als ganze Gemeinde, dass Gott euch den Weg zeigt und dass er mit euch geht. Und so danken wir dir, Herr, für diesen wunderbaren Morgen zusammen, für deine Nähe, für deine Gegenwart, für dein Reden. Wir preisen und loben dich. Amen.